Willkommen zur Pasta Party, dem Ernährungspodcast für Sportler und aktive Menschen. Unter dem Motto Nutrition meets Science dreht sich hier alles um die gesunde und zielgerichtete Ernährung. Im Alltag, im Training und im Wettkampf. Und hier sind eure Hosts, der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher.
Hallo Caro, da sind wir wieder mit unserer neuen Podcast-Episode von Frau zu Mann, von Mann zu Frau. Wir beschäftigen uns heute genau mit diesem Thema. Essen Frauen anders als Männer und müssen sie anders essen als Männer und umgekehrt? Was sagst du dazu?
Erst einmal grüß dich, Frank. Schön, dass wir uns wieder hören. Gibt's geschlechtsspezifische Unterschiede in Richtung Sporternährung, Empfehlungen etc. pp. Auf den Punkt gebracht, ehrliche Antwort, die Wissenschaft weiß es nicht.
Okay, so handhaben wir es eigentlich in unseren Medien. Wir sträuben uns dagegen, eigentlich immer so reine Frauen, reine Männer-Themen zu machen, weil wir sagen, der menschliche Körper funktioniert doch im Großen und Ganzen recht ähnlich. Es gibt zwar mal so einzelne Punkte, wo wir geschlechtsspezifische Unterschiede rausstellen, aber grundsätzlich die Physiologie, die menschliche Zelle, die hat jetzt nicht so viele Unterschiede, ja. Aber gehen wir mal tiefer drauf ein. Ja, also die Wissenschaft weiß es nicht.
Doch, Frank.
Okay.
Die Unterschiede sind schon da. Das ist klar. Aber die Wissenschaft weiß nicht. Und wenn ich sage, die Wissenschaft weiß nicht, dann meine ich die evidenzbasierten Arbeiten. Nicht irgendwie der von der Uni in bla 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 oder der oder der oder der, sondern wirklich evidenzbasierte Wissenschaft. Die wissen es nicht, wie sich diese Geschlechtsunterschiede, diese physiologischen Unterschiede, die natürlich da sind, wie und ob und in welchem Maß sich die dann auswirken in Richtung modifizierte Empfehlungen, dass wir das da gleich an der Stelle richtig stellen.
Ja, klar. Gehen wir doch mal ein auf die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ja, also mir fällt als erstes ein das ganze Hormonsystem. Da gibt es nämlich erhebliche Unterschiede im Bereich der Sexualhormone, im Hinblick auf die Fortpflanzung, ja, da können wir auf jeden Fall sagen, okay, große Unterschiede.
Ja, sehr große Unterschiede. Erst einmal das und dann auch natürlich die Hormone, wie sie halt gewichtet sind im Hinblick auf die Fortpflanzung, ja, und auch auf die gesamten, auf diese sogenannte gesamte Endokrinologie, also die Hormongeschichte im Körper. Aber was man vor allem bedenken muss, und das macht die Geschichte im Prinzip so komplex und auch so schwierig. Männer haben nach der Pubertät ein relativ stabiles Hormonsystem über ihr Leben. Relativ stabil. Bei den erwachsenen Frauen schaut die Sache aber ganz anders aus. Und zwar, wenn man sich ein Frauenleben anschaut, dann kommt es schon während des Lebens zu wirklich gravierenden Veränderungen. Das ist zum ersten einmal das Mädchen in der Pubertät, die erwachsene Frau, die schwangere Frau, die Frau in der Menopause, also in den Wechseljahren. In diesem Lebenszyklus verändern sich die Hormone massiv. Das ist ja beim Mann nicht der Fall. Kleine Schwankungen, Pubertät bis Alter dann. Das ist der grobe Rahmen. Und dann haben wir aber innerhalb von diesen einzelnen Phasen, also das Mädchen in der Pubertät, die erwachsene Frau, innerhalb des Monats ja wieder diese hormonellen Schwankungen mit dem Menstruationszyklus, also diese reproduktiven Hormone. Also es läuft über das Leben anders und dann innerhalb des Lebens wieder anders. Und dann muss man, jetzt kommt noch was dazu, das sind die normalen ablaufenden Abläufe im Körper. Und dann kommt noch hinzu, wenn jetzt eine Frau hormonelle Verhütungsmittel nimmt oder anwendet, dann hat das ja wiederum massiven Einfluss auf dieses Hormonsystem innerhalb dem Bereich erwachsene Frau zum Beispiel. Oder wenn in den Wechseljahren kommt es ja zu einem schnellen Abfall von bestimmten Hormonen, und wenn da eine Frau quasi so Hormonersatztherapie nimmt, dann ist sie auch wieder in einem komplett hormonell anderen Status wie die Frau selben Alters, Menopause, die nichts nimmt. Also man sieht schon, dass da extrem viele Punkte zu berücksichtigen sind, und ebenso ist es jetzt auch wichtig, und das ist das, warum wir am Anfang gesagt haben, die Wissenschaft weiß es nicht, weil eben notwendig ist, dass wenn man Studien macht, dass auch diese Effekte des Menstruationszykluses, der Einfluss der hormonellen Verhütungsmittel, die Schwangerschaft, die Wechseljahre, dass man diese Punkte eben mit ins Boot nimmt und schaut, welche Auswirkungen kann das haben auf Ernährung, auf Training, auf Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Beim Mann sagt man, ja, das ist der Mann, schauen wir mal. Ist jetzt ganz, ganz simpel. Aber bei der Frau, es gibt nicht die Frau, wenn man in Richtung Hormone schaut.
Ja.
Und das macht es halt so kompliziert, die ganze Geschichte.
Diese Komplexität, die muss man erstmal so ein bisschen an sich ranlassen, ja, dann sieht man das, das hast du wunderbar aufgezählt gerade, was es da alles für unterschiedliche Ausgangssituationen gibt, ja, das ist für mich gut nachvollziehbar. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Trends gerade, was so das zyklusgesteuerte Training und so weiter betrifft. Eine Frage würde ich gerne da außer der Reihe noch stellen. Du bist Pharmazeutin und betreust unheimlich viele Sportlerinnen. Die Pille ist ja sehr in Verruf geraten. Kannst du in einem Satz sagen, wie?
Also grundsätzlich muss ich sagen, Verruf ja. Wenn man die Pille nicht nehmen muss, dann ist es mit Sicherheit viel, viel besser für den Körper, als die Pille zu nehmen. Also ist meine Meinung. Weil das ja so ein massiver Eingriff in den Körper ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn für Frauen das wichtig ist, eine Schwangerschaft so weit wie irgendwie möglich auszuschließen und die Pille am bequemsten ist, dann sollte das jede Frau für sich selber entscheiden. Aber rein von dem Gesichtspunkt her, was macht's mit den hormonellen Systemen, ist meine Meinung schon sehr, sehr lange
okay,
nicht
aber das nehmen. War nicht das eigentliche Thema. Wir wollen uns nicht über die Pillenzufuhr und Medikamentenzufuhr, sondern um die Ernährung hier drehen und die behandeln. Ja, du sagtest, die Frau ist als solche nicht als singuläre Person zu fassen. Man kann nicht die Frau beispielhaft sagen, es gibt unterschiedliche Situationen. Das macht es erstmal komplizierter, und es gibt auch viele andere Gründe, warum man nicht so die pauschale Empfehlung geben kann oder gegeben hat. Woher kommt diese ganze Unsicherheit im Hinblick auf Empfehlungen für die Sportlerinnen?
Ja, diese Unsicherheit kommt daher, dass im Prinzip erst so in den letzten 5 Jahren auch Forschungen wirklich im Hinblick auf Frauen gemacht wurden. Und man weiß auch, dass es schwierig ist, diese Empfehlungen, ich rede jetzt aus dem Bereich Ernährung, dass man die halt von den Männern auf die Frauen überträgt. Ist schwierig, weil die Studien in der Regel mit Männern gemacht wurden. So, und wenn man dann die Grätsche zu den Frauen schließt oder das in den Studien halt auch erwähnt wird, dann enden die meist mit more research is needed oder sollte eigentlich heißen more high quality research is needed. Weil es ist nämlich darum geht, dass man eben die Studien richtig aufzieht vom Design, nicht fünf Frauen nimmt und sagt, diese fünf Frauen haben wir jetzt so trainieren lassen und haben wir so gefüttert, also können wir ableiten, dass bei der Frau als Spezies, diese Empfehlungen gelten. Das ist so das Schwierige. Es fehlen nämlich qualitativ hochwertige Daten, auch im Hinblick auf die Auswahlkriterien und dieses unzureichende experimentelle Design der Studien. Da ist jetzt so die Schwierigkeit im Moment, dass man sagt, es wurde viel gemacht, aber wenn sich jemand mit absolutem Sachverstand, also aus dem Wissenschaftsbereich anschaut, dann kann man die meisten Studien oder sehr viele halt zerpflücken. Und wie wir jetzt schon angesprochen haben, wenn jetzt die Sport- und Trainingswissenschaft und da gehört ja auch der Bereich Ernährung dazu, den Blick auf die Frauen richtet, dann geht man da in der Regel immer von einer Frau aus, die einen regelmäßigen Monatszyklus hat. Das ist die Voraussetzung. Aber man muss ja sagen, wir haben es ja vorhin diese Schwankungen im Laufe eines Frauenlebens mal kurz aufgerissen. Man muss sagen, dass dieser Menstruationszyklus schlussendlich ja nur ein, jetzt setzen wir es in Anführungsstrichen, hormonelles Kriterium ist, der aber nicht auf die Mehrzahl der Frauen zutrifft. Weil eine Frau, die die Pille nimmt, hat keinen normalen Menstruationszyklus. Ein Mädchen in der Pubertät hat noch keinen oder kommt erst oder ist nur total unregelmäßig. Die schwangere Frau hat ja sowieso keinen. Dann gibt's, was sehr, sehr häufig ist, Frauen, die Zyklusstörungen haben, zu oft, zu wenig, setzt oft jahrelang ganz aus. Dann gibt es die Frau, die in Richtung Wechseljahre geht, wo dann auch die Menstruation mal eine gewisse Zeit ausbleibt und dann kommt sie wieder. Dann die Frau, die in der Menopause ist, dann ist er ja komplett weg. Und dann die Frau, die eben, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, diese Hormonersatztherapie anwendet. So, also du siehst, es ist eine Vielzahl von unterschiedlichsten hormonellen Profilen.
Darf ich da mal kurz einhaken? Das interessiert mich jetzt, woran das wohl liegen mag. Ich glaube schon, dass wir in der Vergangenheit, zumindest hierzulande, einfach weniger Probandinnen hatten. Ja, große Volkssportarten, Marathon, Triathlon sind immer noch sehr männerbehaftet, männerdominiert, das ist in den USA inzwischen komplett anders. Ja, da gibt es diese Unterschiede in den Teilnehmerzahlen nicht mehr so. Ist es vielleicht auch ein Tabuthema in der Forschung, dass man diese Themen nicht mit besonders gewichtet? Ja, es interessiert mich einfach, da werden wir jetzt keine Lösung für finden, keine Antwort, aber es gibt sicher verschiedene Gründe, warum diese Forschung eben noch nicht so tief gemacht wurde und auf alle Szenarien im Lebenszyklus einer Frau abgestellt wurde.
Du, das kann ich da jetzt auch nicht sagen, aber ich denke einfach, vielleicht liegt es auch daran, wie du gesagt hast, dass die Frau eben in der Vergangenheit nicht so präsent war im Leistungssport. Aber was ich eher die Vermutung habe, ist, dass man sich, also wenn ich immer sage Mann, dann meine ich immer in Wissenschaftskreisen, dass man sich durchaus der Tatsache bewusst ist, was eben diese hormonelle Situation der Frau für Schwankungen quasi nach sich zieht. Und wenn man den, jetzt sage ich einmal ganz flapsig, wenn man als Untersuchungsobjekt den standardisierten Mann nimmt, es gibt nicht den standardisierten Mann, aber was die Komplexität des Hormonsystems anbelangt, ist er, wir sagen jetzt einfach mal standardisiert, gell? Es werden uns die Männer jetzt schon nicht lynchen. Der standardisierte Mann, den ich da quasi als Testmedium nimm und der mich ja im Grunde gar nicht interessiert. Mich interessiert ja zum Beispiel, wie ist die Effektivität einer bestimmten Carboloading-Strategie. Das ist ja der Fokus dann zum Beispiel von dieser einen Studie. Und wenn ich da diesen Probanden Mann habe, der gut vergleichbar ist, dann ist es einfacher, als wenn ich mich in das gefilde Frau reingib, wo ich sage, ja, wo ist denn die? Hat die einen Zyklus? Ist die alt? Ist die jung? Und. Ich glaube, dass sich da die Wissenschaft schon sehr bewusst ist, dass da eben schwerer reproduzierbare Ergebnisse rauskommen. Mein Ansatz. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vielleicht vorstellen oder einfach aus dem, keine Ahnung, dem Gedanken heraus, der Mann ist einfach besser geeignet dafür. Ich weiß es nicht.
Ja, du hast es schon anklingen lassen, das hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche. Da kann die hormonelle Ausgangslage ganz andere Dinge tun. Wollen wir da mal auf einzelne Bereiche eingehen?
Ja, der Punkt ist, dass es denkbar ist, dass eben diese hormonellen Geschlechtsunterschiede Auswirkungen haben. Denkbar. Es ist ja im Moment nicht belegbar, so wie wir es aufgedröselt haben. Aber auf jeden Fall denkbar ist, dass es Auswirkungen hat, möglicherweise auf die Ernährung, auf die Versorgung, auf die Leistungsfähigkeit, auf den sogenannten Substratumsatz. Das bedeutet, ist die Fettverbrennung besser, ist sie schlechter, welche Bedeutung haben Kohlenhydrate im Sport, möglicherweise auf die Knochengesundheit, Nervensystem, im Prinzip auf alle physiologischen Systeme, ist es denkbar, dass Auswirkungen bestehen könnten. Wir bleiben jetzt im Konjunktiv.
Gibt es denn Dinge, die schon sicher sind, die wir sicher wissen können, wo wir noch so viel Unsicherheit haben in der ganzen Thema?
Ja, es gibt auch Dinge, wo wir jetzt wirklich im Indikativ sprechen können. Und zwar, wenn wir auf die Kohlenhydrate blicken, ist ja ein extrem wichtiger Treibstoff für die Leistungsfähigkeit im Sport. Und jeder kennt diese Carboloading-Strategien vor einem Wettkampf. Die Effektivität beispielsweise von diesen Carboloading-Strategien ist vergleichbar. Natürlich, wenn man jetzt die absolute Größe der Glykogen, also der Kohlenhydratspeicher von Männern und Frauen vergleicht, dann sind die bei Männern größer, weil in der Regel die Männer das höhere Körpergewicht haben, damit auch eine höhere Energiezufuhr notwendig ist, die essen halt einfach mehr und damit essen sie auch mehr Kohlenhydrate und deswegen in absolut gesehen hat natürlich so eine zierliche Frau einen kleinen Speicher wie ein 90 Kilo Kerl, aber grundsätzlich diese Glykogenbildungsrate, die ist absolut vergleichbar. Was auch noch absolut vergleichbar ist, das zeigen wirklich jetzt schon so neu aufgesetzte Studien, also nicht so althergebrachte Untersuchungen, sondern wo wir jetzt an dem Punkt sind, die Wissenschaft ist sich bewusst, wo diese Differenzierung vorgenommen werden muss. Ist diese Kohlenhydratzufuhr während der Belastung, die ist bei Männern und Frauen auch vergleichbar. Und die Zufuhr hängt jetzt nicht vom Geschlecht ab, sondern hängt halt jetzt einfach davon ab, von der Verträglichkeit, von der Transporteraktivität, also wie viel kann denn der Körper aufnehmen, wie lang ist die Einheit, wie intensiv ist die. Also diese ganzen Kriterien sind nicht geschlechtsunterschiedlich. Das hat man jetzt rausgefunden. Und noch was weiß man, jetzt braucht man wenigstens nicht immer im Konjunktiv reden, man weiß auch, dass die Oxidationsrate von Kohlenhydraten, egal ob bei Männern oder Frauen, nur von der Zufuhrmenge von außen abhängt und nicht von der Körpermasse.
Okay, okay.
Also so ein schmächtiges Männlein kann kann, wenn halt die ganzen Vorzeichen passen, kann wesentlich mehr Kohlenhydrate oxidieren, also mehr Energie aus den Kohlenhydraten gewinnen wie ein 90 Kilo Kerl. Und eine zierliche Frau kann mehr eben rausholen, wenn die Vorzeichen stimmen, wie jetzt also ein 90 Kilo Kerl.
Okay, ja, da haben wir doch mal.
Aber, jetzt kommt aber nochmal das Aber, Frank. es ist immer noch so ein Bereich, dass man sagt, man weiß jetzt das, aber es kann sein, dass halt Ergebnisse von weiterführenden, wirklich gut aufgesetzten Studien in der Zukunft halt doch nur den einen oder anderen Unterschied rausarbeiten werden.
Es hängt alles mit allem zusammen und wenn es in einzelnen Bereichen noch wieder Unterschiede gibt, dann kann es über die vielen Zahnrädchen, die wir da haben, auch wieder auf andere Bereiche Auswirkungen haben, ne? Die Kohlenhydrate waren jetzt ein Beispiel. Die Fette sind ja ein Thema, Fettverbrennung und so weiter. Das ist eine Geschichte, die uns Sportler doch immer sehr beschäftigt. Auf verschiedenen Ebenen. Die einen wollen einfach Fett abnehmen, die anderen wollen Fett optimal oxidieren, eine gute Ausdauerleistungsfähigkeit aufbauen, indem sie diese Fähigkeit trainieren. Wie ist es da?
Man kann pauschal einmal sagen, der Anteil der Fettverbrennung bei Frauen ist höher. So. Und jetzt kommt's wieder. Aber, also diese Studien, dass die Fettverbrennung bei Frauen höher ist, wenn ich mich da zurückerinnere, vor 10 Jahren, das war einfach eine Aussage, bei Frauen ist der Fettanteil, was die Fettverbrennung anbelangt, höher, aus, Punkt, Komma, ist so. Und das relativiert sich jetzt. Laut dieser neuen Studien ist der Unterschied da, ja, aber weniger ausgeprägt, wie man früher angenommen hatte. Und es werden auch diese alten Studien, die gesagt haben, oh, da ist ja ein Riesenunterschied, nochmal einem wissenschaftlichen, methodischen Check-up unterworfen. Und da kristallisiert sie eben raus, dass der Unterschied wohl nicht so riesig ist. Er ist da. Und jetzt finde ich, wenn wir uns da gedanklich jetzt einmal drauf einlassen, falls jetzt die Tatsache, dass Frauen eine höhere Fettverbrennung haben, darauf beruht, dass das hormonell bedingt ist, also es wäre jetzt in dem konkreten Fall östrogenbedingt, dann, wenn wir uns jetzt erinnern an dieses Aufdröseln von vorhin, dann muss man aber unbedingt wieder differenzieren zwischen den verschiedenen Frauentypen, in Anführungsstrichen. Weil, nehmen wir jetzt einmal an, es wäre östrogenbedingt und wir haben jetzt aber eine Frau in der Menopause und die Frau in der Menopause hat auch messbar, bloß als Beispiel, eine bessere Fettverbrennung oder höhere Fettverbrennung, dann kann es nicht mit den Hormonen zusammenhängen, weil eine Frau in der Menopause nämlich ein ähnliches metabolisches, also hormonelles Bild hat, wie bei den Männern. Das geht eher dann in die Richtung. Also gibt es da vielleicht noch andere Aspekte, die dazu führen, dass die Fettverbrennung bei den Frauen besser ist oder dominanter ist. Also man sieht, man muss da ganz, ganz vorsichtig sein mit so plakativen und vorschnellen Empfehlungen und Aussagen.
Aber was nehmen wir denn mal mit raus aus dem Ganzen?
Also ich gebe dir jetzt mal folgende Antwort. Fakt ist, die physiologischen und hormonellen Unterschiede und anatomischen Unterschiede sind da. Brauchen wir nicht diskutieren. So, aber es ist so, man möchte ja jedem Individuum gerecht werden. Und ich sage jetzt ganz bewusst Individuum. So, diese ganzen pauschalen Empfehlungen, ist da so viel Gramm, ist da so viel Gramm, bla bla bla, ist jetzt egal, ob das für Männer oder Frauen ist immer nur ein Bruchteil von der Wahrheit. Diesen Unterschieden, die Frauen gegenüber Männern haben, eben Anatomie, Physiologie, Hormone, denen muss man gerecht werden, das ist ganz klar. Aber man wird ihnen nicht gerecht durch einfach gegenderte, aber total allgemeine Empfehlungen, sondern durch Personalisieren im ersten Schritt. Was heißt es? Ich schaue mir den Menschen an. Habe ich Männlein, habe ich Weiblein vor mir? Ich habe eine Frau vor mir. Was habe ich für eine Frau vor mir? Eine pubertierende Frau oder eine Frau in der Menopause? So, dann habe ich eine Frau vor mir, die vielleicht wahnsinnige Leistungsschwankungen über ihren Zyklus hat. Die weiß, wenn sie jetzt in der Phase ist, kann sie nicht gut trainieren, also trainiert sie weniger. Das bedeutet, dann passt man da natürlich an das Training, das der Körper einfordert, die Ernährung an. Also man periodisiert, und zwar man periodisiert nach der Intensität, nach der Dauer des Trainings, und die Intensität und die Dauer gibt der Körper der Frau vor. Und das ist natürlich auch wieder von Frau zu Frau verschieden. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, ich sehe es ja bei meinen ganzen weiblichen Athletinnen, dass von Tag A bis Tag B kann ich gut trainieren, von Tag B zu Tag C geht's nicht. Das ist bei jeder anders, bei jeder anders. Und wenn sie ihren Körper kennt, dann macht sie weniger, und dann muss sie halt wissen, wie sie dieses weniger adäquat versorgt. Also periodisieren, personalisieren, periodisieren, aber nicht gendern, und damit kommen wir den Bedürfnissen der Frau am aller nächsten, würde ich sagen. Also so handhab's ich zumindest.
Ja, und ich nehme damit raus, wir Männer sind da alle gleich.
Das hast jetzt du gesagt. Nein. Hoffentlich kommt jetzt nicht der Männerschutzbund.
Auch wir freuen uns über Personalisierung unserer Ernährungsstrategie.
Genau, auch die Männer müssen personalisiert werden.
Das hast
ganz
du,
genauso.
Hast du wunderbar gesagt. Ja, ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick gegeben in ein hochkomplexes Thema, wo wir sicher auch zu einzelnen Punkten immer noch mal was machen könnten in zukünftigen Episoden. Von daher nochmal der Aufruf an euch. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr gerne hören möchtet. Kontaktiert uns über Social Media. Wie gesagt, wir machen keine Beratung an der Stelle, das haben wir schon häufiger erwähnt, aber freuen uns natürlich über Feedback von euch. Am liebsten natürlich über ein Feedback in Form eines Daumens hoch nach oben oder einer 5-Sterne-Bewertung, damit dieser Podcast weiter Reichweite bekommt und dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Da gehen wir ja sowieso von aus. Bleibt mir nicht mehr viel anderes zu sagen als guten Appetit und bleibt gesund, wie jedes Mal. Und dir vielen Dank, Caro.
Genau, servus Frank. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.